Man sagt, gute Schauspieler könne man daran erkennen, dass sie das Telefonbuch spannend vorlesen können. Jetzt das Berliner Telefonbuch haben Sie, Herr Herbst, bisher noch nicht vorgelesen, aber die Straßenverkehrsordnung, und das ist ein großes Vergnügen. Da wird das mit einmal große Literatur, obwohl das sicher so nicht gedacht war. Wie macht man sowas?
Ich weiß es nicht. Spontan würde ich sagen, man muss Spaß an dem haben, was man tut. Das greift jetzt sicherlich nicht ganz, aber in meinem Falle dann doch schon zu 80 oder sogar 90%. Das ist also mehr als die halbe Miete. Wenn ich selbst Spaß an dem habe, was ich tue, hat sich es bisher auch immer eingestellt, dass Zuschauer, Zuhörer, Zuseher auch Spaß an dem hatten, was ich gemacht habe. Also mit anderen Worten, der eigene innere Gradmesser ist schon der wichtigste und nicht das, was einem jetzt vielleicht irgendein Berater so einflüstert, so das solltest du machen, das ist gerade trendy oder mach das mal, das wird dir gut zu Gesicht stehen oder so, sondern ich kann einem bestimmten, und ich nehme jetzt die Straßenverkehrsordnung mal als Symbol für andere Dinge auch, ich kann dem was abgewinnen und dann finden sich immer auch andere Menschen, die dem was abgewinnen können.
Ich finde es interessant, dass man mit einmal das nicht als jetzt eine Verordnung, die für irgendwelche Bürokraten gemacht ist, sondern dass man das mit einmal als ein Stück Literatur erlebt, wo eben nicht im jeden Moment gesagt wird, das ist jetzt komisch und ich mache das jetzt auf komisch, sondern dass es eine gleichbleibende Präzision im Umgang mit dieser komplizierten Sprache ist. Ich denke, das zeigt doch einen Grad von Professionalität, der jetzt auch nicht so prima vista kommt.
Das stimmt. Also das war mir auch wichtig, die äußere Form da zu bedienen und jetzt aus einem bürgerlichen Gesetzbuch oder aus der Straßenverkehrsordnung nicht eine Christoph-Maria-Herbst-Show zu machen. Also ich versuche schon auch in anderen Büchern, also wirklichen Büchern, die ich einlese, Literatur, Männerromane, was ich da alles gemacht habe, schon hinter der geschriebenen Zeile, hinter dem geschriebenen Wort zurückzufallen, mich nicht zu verstecken, aber doch mich nicht in den Vordergrund zu stellen, weil der Vordergrund ist immer noch reserviert für das geschriebene Wort. Und gerade bei so Gesetzestexten ist die Form natürlich auch sehr wichtig und die habe ich im besten loriotischen Sinne versucht dann auch zu bedienen durch besonders klares Prononcieren, durch besonders eindeutige Sprechweise, so eindeutig, wie der Gesetzesgeber es eben auch aufgeschrieben hat. Und erst dann kann man sich, glaube ich, an diesen verschwurbelten Satzkonstruktionen auch erfreuen, wenn man sie einfach klar ausgesprochen hört. Und wir haben tunlichst vermieden, das jetzt irgendwie auf lustig zu trimmen, indem ich, weiß ich nicht, jeden ungeraden Paragraphen in Mundart gesprochen hätte oder irgendwie sowas Albernes. Nee, ich habe einfach nur die Straßenverkehrsordnung eingesprochen und der Humor oder der Witz entsteht dann irgendwie so zwischen den Zeilen.
Es macht Freude, das zu hören. Und man denkt, der Herbst hat das so aus der Lameng gemacht. Aber ich denke nicht, dass so etwas aus der Lameng geht. Wie viel Zeit können und wollen Sie denn überhaupt in so einen Text investieren, damit es diese Form hat und dass es auch diese Wirkung hat?
Das klingt jetzt vielleicht unglaublich überheblich oder so, aber es ist tatsächlich quasi prima vista. Also ich lese solche Texte einmal und dann habe ich den Geist dessen erfasst oder ich weiß, wo ich mit dem Text oder mit den Dialogen bei anderen Büchern hin will. Ich schreibe mir in mein Skript dann auch nicht irgendwie bei Dialogen rein, höher sprechen, tiefer sprechen, hier Pause, Mundart, lauter werden, leiser werden, sondern das mache ich dann tatsächlich, nachdem ich das Buch einmal gelesen habe, dann beim zweiten Mal eben vom Mikro. Wenn ich es verhaue, macht man es halt nochmal, weil wir sind ja nicht live drauf. Und ich brauche aber diesen, wie soll ich sagen, diesen Adrenalinkick des quasi ersten Mals. Und den muss ich mir erhalten. Und das schaffe ich nur, wenn ich es eben quasi prima vista mache. Also einmal lesen, dann ins Studio. Und dann können Sie mich aber nach so einem Aufnahmetag, können Sie mich dann aber auch getrost vergessen und als Pfannkuchen in die Badewanne legen.
Ein anderes Moment Ihrer Lesungen, und da sind Sie sicher einer der unbestrittenen Meister unserer Zeit, ist, dass sie es schaffen, die unterschiedlichen Figuren unterschiedlich zu sprechen. Bei Büchern von Saphir oder von Jaud ist das kompliziert, weil da ein ganz großes Arsenal an Persönlichkeiten auftreffen. Wissen Sie denn immer noch, wer jetzt was ist, wenn ja. Sie das, wie macht man das? Ich finde das einfach faszinierend.
Ich weiß es deswegen, weil ich natürlich dabei bin, während ich das vorlese. Also ich lese ja nicht losgelöst jetzt von meinem zentralen Nervensystem, sondern ich lese mir quasi auch bei der Aufnahme mir den Text nochmal ganz bewusst vor und denke mit und bin ganz bei den Figuren, bin ganz beim Erzähler, bin aber auch bei den einzelnen Dialogpartnern und höre mir selber zu, wie damals in den 80ern in der Lenor-Werbung, wo die Frau so aus sich rausgetreten ist und hat der anderen Frau so zugesprochen, du solltest aber den mit Frühlingsduft nehmen und nicht den, den du bisher genommen hast. Das ist so meine innere Lenor-Frau. Ich nenne sie Maria. Deshalb heiße ich ja auch Christoph Maria. Und die tritt dann bei seiner, was erzähle ich eigentlich? Und die tritt dann, während ich so ein Hörbuch aufnehme, regelrecht so aus mir raus und guckt mir dabei so ein bisschen auf die Finger, wie ich das gerade mache. Und so eine Wahrnehmung von sich selbst kann man schulen. Und die tut mir gut.
Wie schulen Sie sowas?
Learning by doing. Wenn sich jemand in meinem Leben auskennt, dann ja Sie. Deshalb muss ich Ihnen das nicht erzählen, dass ich keine Schauspielausbildung hatte und oder bis heute habe. Und ich glaube, das hat mir so schmerzhaft, es damals für mich war, dass die Schulen mich alle nicht haben wollten. Mangels Talent meistens wurde ich abgelehnt. Ist es bei mir bis heute ein Learning by doing. Und ich hoffe, das endet nie. Weil ich bin nie mit der Hybris in diesen Beruf gegangen nach dem Motto, ich weiß, wie es geht. Und ich zeige es euch jetzt mal, weil ich habe es 8 Semester gelernt. Und ich war auf der Otto-Falkenberg-Schule oder in Stuttgart auf der Schauspielschule oder auf der Ernst Busch. Und ich bin viel besser, als ihr jemals werden könntet. Sondern ich übe diesen Beruf bis heute mit so einer gewissen Demut aus und gehe immer erstmal davon aus, ups, hoffentlich schaffe ich das. Das ist jetzt nicht destruktiv, sondern das befördert mich eher. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich Kolleginnen und Kollegen deswegen auch mit einer besonderen Neugier immer dabei zusehe, wie sie es gerade machen. Und ich war Zeit meines Lebens so ein Rosinenpicker. Die Rosinen von dem, was ich dann da feststelle und mitkriege, mache ich dann zu meinem.
Eben, und das zeigt sich dann vor allen Dingen, wenn Sie Texte von Tucholsky sprechen, dass die mit einmal eine ganz große Tiefe bekommen, die man als Normalsterblicher, wenn man das liest, so nicht mitbekommt. Oder noch stärker, Tucholsky weiß man, das ist große Literatur. Aber wenn man jetzt Mises Karma liest, ist das einfach eine Offenbarung, wenn Sie das lesen. Da ist dann wirklich ein Mehrwert da. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass dieses Lesen, Vorlesen eine ganz besondere Qualität hat?
Einer Qualität war ich mir nicht bewusst, aber ich kann sagen, und damit bin ich wieder beim Beginn unseres Gesprächs, dass es mir schon immer unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und zwar im Deutschleistungskurs beispielsweise in Wuppertal, wo ich aufs Gymnasium gegangen bin, auf ein humanistisches Gymnasium mit allsprachlichem Schwerpunkt. Und dort hatte ich eben nicht nur Griechischleistungskurs, sondern auch Deutschleistungskurs. Und es verwundert wohl nicht, dass ich dann lieber im Deutschunterricht vorgelesen habe als im Griechischen. Und wenn unsere Lehrerin, wir nahmen beispielsweise von Heinrich Mann Der Untertan durch, fragte, wer möchte die nächsten 20 Seiten vorlesen, können Sie die Uhr danach stellen, dass meine Hand als einzige nach oben geflogen ist. Sie sahen ansonsten von den 19 oder 24 Klassenkameraden 38 bzw. 48 hochgehende Schultern, die so taten, als seien sie gerade nicht da. Und mir war es eine große Freude, dann in diesen Text einzutauchen und da dann schon den unterschiedlichen Figuren unterschiedliche Stimmen und was noch wichtiger ist, Stimmungen zu geben.
Das Hörbuch ist eine neue Form, Literatur zu vermitteln, das es so in der Vergangenheit nicht gab. Sie sind nun einer der erfolgreichsten Einsprecher, Schauspieler in diesem Genre. Was denken Sie, ist wirklich die Quintessenz dessen, was man als Schauspieler mit diesem neuen Medium Hörbuch machen kann? Ist es wirklich eine neue Dimension der Literatur zu eröffnen?
Das glaube ich auf jeden Fall. Wir sind eine Fernsehgeneration, wir sind Fernsehgenerationen. Das Ende ist auch nicht abzusehen, auch wenn sich das alles gerade so ein bisschen vom Fernsehen ins Internet verschiebt. Trotzdem bleibt es dasselbe. Man wird berieselt. Man lässt sich gerne berieseln. Es ist was ein passiver Vorgang. Hörbuch hören ist ein passiverer Vorgang als ein Buch lesen. Und insofern ist es auf jeden Fall mehr als nur ein Abfallprodukt von Fernsehen, also mehr als nur sich berieseln zu lassen. Hauptsache, ich muss nicht selber lesen. Es ist, glaube ich, was sehr Archaisches. Wir kennen das mehr oder weniger alle aus unserer eigenen Kindheit, wo die Mama uns eine heiße Milch gemacht hat mit Honig, wenn wir eine rote Nase hatten, und hat uns vorgelesen. Einige von uns hatten vielleicht das Glück, dass die Mama und der Papa sogar vorgelesen haben, wenn man keine rote Nase hatte, weil sie es jeden Abend gemacht haben. Und das ist was sehr Schönes. Es ist eigentlich ein Back to the Roots. Und ich glaube, mit diesem Medium ist noch vieles und anderes möglich. Und es ist wirklich die purste Urform. Es ist eben kein Hörspiel, sondern es ist ein Hörbuch. Da sitzt einfach jemand mit einem Buch und liest eine Geschichte vor. Wie toll ist das denn bitte?
Da höre ich also ein bisschen raus, dass das ihre wahre Leidenschaft ist. Und das Fernsehen, wo man doch auch eher ex und hop als Schauspieler auch verbraten wird, eher die zweite Geige spielt.
Das war jetzt keine Frage, aber ich will das gerne kommentieren, was Sie sagen. Jein. Also in meinem bisherigen Berufsleben, und ich habe nichts dagegen, wenn das noch ein bisschen so bliebe, ist es schon so, dass ich alles zu seiner Zeit immer gerne tue. Und ich mag vor allem, dass ich Verschiedenes machen darf, dass man mich verschiedene Dinge machen lässt. Eben Hörbücher einlesen, eben vor der Kino- oder Fernsehkamera stehen oder auf der Bühne stehen. Diese Unterschiedlichkeit, das ist eigentlich mein Motor und mein berufliches Lebenselixier. Weil ausschließlich Bücher einlesen, ausschließlich vor der Kamera stehen oder wieder zurück zum Theater gehen, wo ich ja jahrelang war im Ensemble-Theater, das kann ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen. Aber dass man sich so breitbeinig aufstellen darf und teilweise sogar widersprüchlich, dass man denkt, das hat er auch gemacht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das gefällt mir.
Bleiben wir noch bei dem auf der Bühne stehen. Ist das nicht die Voraussetzung für alles, dass man eben diese Bühnenerfahrung hat, egal ob es jetzt hinter einer Schauspielausbildung bei irgendeiner Schule kommt? Schulen sind sowieso ja immer mit Fragezeichen zu bedenken, weil Schulen weiß man immer nicht so recht, wohin sie führen. Sie haben das jetzt von Kind auf gemacht. Ist es das, was man einfach braucht? Man muss einfach große Texte auf der Bühne sprechen können.
Sag mal so, mir hat es nicht geschadet. Ich habe jetzt letztens mit Hannelore Hoger gedreht und da kannst du die Uhr danach stellen, dass wenn man sich kennenlernt, und wir kannten uns vorher nicht, das Erste, was sie dir rotzfrech ins Gesicht stellt, ist die Frage, haben sie auf einer Bühne gestanden? Da schwingt genau dieser Geist nämlich mit. So nach dem Motto, ich kann eigentlich dich nur respektieren, wenn du diese Schule hinter dir hattest. Und da bin ich ja ganz bei Hannelore Hoger. Das ist eine gute Sache. Ich habe mal mit einem Kollegen auf der Bühne gestanden, der nicht bis dahin auf der Bühne gestanden hatte, sondern seit 20, 30 Jahren vor der Fernsehkamera stand. Und es war sehr spannend, dem bei der Arbeit zuzusehen. Da war es nämlich mal andersrum, ne? Nicht von der Bühne kommend, was der normale Vorgang ist, und dann mal vor die Fernsehkamera sich stellen, sondern andersrum. Und das war sehr lustig, weil es bei jedem Satz, den der gesprochen hat, wo er sich dann überlegt hat, hier könnte ich jetzt eigentlich mal einen Schritt machen, hat er auf den Boden geguckt, hat einen Schritt gemacht, hat wieder hochgeguckt und weitergesprochen. Weil das ist deutsche Fernsehrealität. Man geht einen Schritt, unten klebt nämlich eine Marke und die muss man nämlich treffen. Sonst kotzt nämlich der Oberbeleuchter, weil man steht im Schatten.
Ich denke, das ist herb. Das ist auch herb. Das wollte ich Sie auch fragen. Wie beurteilen Sie dieses moderne Regietheater, wo nun große Regiepersönlichkeiten ihren eigenen Stab überall mit hinnehmen und ihren eigenen Tross haben und die Schauspieler sind verlassen und verloren, wenn der große Vater nicht mehr da ist? Hatten Sie solche Überväter auch?
Leider Gott sei Dank nicht, weil ich immer an kleineren oder nur mittelgroßen Theatern gespielt habe. Und da wären natürlich die Sektenführer, wären da nie hingegangen. Das größte Theater, an dem ich längere Zeit beschäftigt war, ist das Stadttheater in Bremerhaven. Tolles Dreispartenhaus, aber eben Bremerhaven. Und weiß ich nicht, Staatsschauspiel Stuttgart, Residenztheater München, Schauspieler aus Hamburg, Maxim Gorki Berlin, da war ich überall nicht. Und da habe ich mit den Regiekollegen eben auch nichts zu tun gehabt. Insofern kann ich da gar nicht viel zu sagen. An diesen Klitschen und Provinztheatern, und das zumindest das zweite Wort meine ich nicht wertend, an denen ich gelernt habe, habe ich eine Menge gelernt. auch wie es nicht geht. Aber ich bin ein Freund von Ensemblearbeit und ich bin ein Freund davon, gemeinsam an etwas zu arbeiten, was größer ist als man selbst. Und ich habe eigentlich immer in dem Moment ein Problem damit, wenn mir ein Regisseur vorgaukelt, er sei das Größte.
Nun haben Sie gerade in Die Kleinen und die Bösen mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der justament zu einem Ensemble gehört, das von einem Regisseur wirklich so geführt wird. Petras in Stuttgart, Peter Kurt, ist Ihr Partner in Die Kleinen und die Bösen. Wie arbeitet man denn da zusammen?
Das war toll. Also Peter und ich kommen da sicherlich aus ganz anderen Schulen. Also einmal ist er Ostdeutscher, ich bin Westdeutscher, da fängt es schon mal an. Er hat aber auch eine andere Ausbildung und eine andere Theaterlaufbahn hinter sich und durchlaufen als ich. Und das ist schon sehr spannend, wenn zwei Leute dann mit so einer hohen Energie aufeinander prallen. Und bei uns beiden war es genau so, eigentlich so wie ich gerade den günstigsten und besten Fall eigentlich beschrieben habe. Wir haben beide gemeinsam an einem Strang gezogen. Wir wollten aus Die Kleinen und die Bösen, beziehungsweise dem zugrunde liegenden Drehbuch, das Beste machen und haben gemeinsam geprobt, viel gesprochen und wieder geprobt und verworfen, natürlich immer alles zusammen mit unserem Regisseur. Und das ist das Tolle, wenn man mit jemandem arbeitet, der vom Theater kommt und im Falle Peters dann da auch wieder hingeht, beziehungsweise zweigleisig fährt. Der hat keine Angst vorm Proben. Es wird viel zu wenig geprobt für Kino und Fernsehen. Ich habe so oft in Vorgesprächen mit Regisseuren zu tun, die sagen, ja, ich bin totaler Freund von Proben und vor dem ersten Drehtag werden wir 6 Tage uns irgendwo einschließen und lesen den Text und werden schon mal in szenische Proben ein. Nichts passiert, überhaupt nichts passiert. Es ist meistens eben in Filmen nicht kalkuliert, weil das kostet Geld, die Schauspieler müssen geholt werden, die müssen irgendwo übernachten, man muss essen, bla bla bla. Und das ist nicht systemisch, ist das nicht vorgesehen. Das bedeutet, du musst deine Hausaufgaben machen und du musst leider zu Hause alleine mit dir selbst proben oder in deinem Kopf Visualisierungsarbeit leisten, keine Ahnung. Das ist schade, aber das ist die Wirklichkeit und das war mit Peter eben eine Freude, weil wir haben dann uns die Zeit einfach genommen.
Sie spielen beide sehr, sehr schwierige Rollen, die sehr leicht überkommen, aber die im Grunde sehr, sehr schwierig. Sie spielen einen Sozialarbeiter, der nur mit dem Mut der Verzweiflung versucht, irgendeinen Mann, der nur wirklich durch alle Raster gefallen ist, wieder auf die Bahn zu bringen und dabei noch sein eigenes Leben auch noch auf die Reihe zu kriegen. Das ist sicher etwas, was auch an die Substanz eines Schauspielers geht. Jetzt würde ich gern wissen, wo eine schwierige Rolle. Der andere hat auch eine ganz, ganz schwierige Rolle, eben diesen Loser, der irgendwo auch jetzt mit einmal entdeckt, dass er Kinder hat und ein guter Vater sein möchte und was auch in dieser Zeit unglaublich schwierig ist, genauso schwierig ist, wie in diesem Wust der Bürokratie Sozialarbeiter heute sein zu müssen. Also sehr nah an der Wirklichkeit entlanggehende Rollen. Wie sehen da die Hausaufgaben aus? Weil man muss da doch auch, glaube ich, dieses Umfeld und die Tragik, die in solchen Rollen drin sind, einfach mitspielen und auch mit erfassen. Und zwar mental.
Das stimmt schon. Die wichtigste Hausaufgabe, die man, glaube ich, machen muss, ist erstmal das Buch lesen. Lesen, lesen und wieder lesen. Und dann immer mehr auch zwischen den Zeilen lesen. Und wenn die Autoren noch leben, was sie ja meistens tun bei Drehbüchern, dann mit denen auch nochmal das Gespräch suchen. Weil man kann immer davon ausgehen, wenn es sich um ein gutes Drehbuch handelt, dass diese Drehbuchautoren mit 100%iger Leidenschaft ihrerseits schon ihre Hausaufgaben gemacht haben und schon viel, viel recherchiert haben, um es dann zu diesem Drehbuch kommen zu lassen. Also von denen kann man beispielsweise schon mal als weiterer Quelle eine Menge Gewinn mit nach Hause tragen, um den Figuren noch mehr Fleisch zu geben, als im günstigsten Fall schon im Drehbuch vorhanden ist. Ich habe mich darüber hinaus noch mit einem echten Bewährungshelfer getroffen, der spannenderweise sehr viele Ähnlichkeiten hatte, auch mit dem Benno Meurer, den ich spiele, der eben auch als großer Idealist damals seinen Beruf ergriffen hat und der dann zunehmend feststellen musste, dass er eigentlich immer zynischer wird. Der auch gesagt hat, dass es irgendwie wichtig ist, dass man gut gekleidet jeden Morgens in seine Behörde geht. Allein das schafft schon diese so wichtige Distanz zur Klientel, mit der man arbeitet, weil man sich mit den Menschen, für die man dann da ist, sich nicht zu gemein machen darf. Das ist ja einer der großen Fehler von Benno Meurer in dem Film, dass er eben zu empathisch dann irgendwann wird und sich darüber verliert. Ich glaube, es ist wie, also wenn ich, weiß ich nicht, den zerbrochenen Krug zu spielen habe oder Minna von Barnhelm oder was weiß ich, die Autoren sind ja nun mal tot. Also bleibt mir eigentlich erstmal nur der Text. Ich kann dann natürlich rezeptionsgeschichtlich, kann ich noch ein bisschen gucken, was waren da so die Hintergründe, wie war die Stimmung damals in Deutschland. Letztlich kommt dann aber der Löwenanteil aus der Fantasie desjenigen, der das zu spielen hat. Und das nennt man dann wohl Kreativität. Und das ist ein auch nicht unwesentlicher Anteil, eine Figur eben mit dieser auszustatten und dann eben auch mit der eigenen Persönlichkeit. Und da ist dann oftmals weniger machen, mehr.
Wann war bei Ihnen der Punkt, wo Sie gemerkt haben, diese Kreativität ist meine?
Das fing eigentlich schon sehr früh an. In Wuppertal habe ich Schultheater gemacht und, wie ich eingangs schon erzählte, im Deutschkurs irgendwelche Texte vorgelesen und so. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, die Leute hören mir zu. Und nein, sie hören sogar gerne zu. Und dann gab es bei uns in der Schule eine Projektwoche. Und dann bin ich, weil mich alles andere nicht interessierte, ins Kabarettprojekt gegangen. Also nicht, weil mich Kabarett interessierte, sondern weil mich alles andere nicht interessierte. Auch ein spannender Vorgang, so zu formulieren. Und das hat Spaß gemacht. Und dann haben wir tatsächlich ein Kabarettprogramm entwickelt, so halb literarisch, fußend auf Günter Neumann Texten, halb aktuell. Und das war total irre. Da habe ich zum ersten Mal diesen Ensemblegeist irgendwie wahrgenommen und wie sich das anfühlt, auf ein fixes Datum hin, auf eine Premiere gemeinsam zuzuarbeiten, zuzuschwitzen, sich gegenseitig zu zerfetzen und dann sich dann wieder zu vertragen und durch diese Höhen und Tiefen zu gehen. Das mochte ich sehr gerne. Es war ein sehr intensives Leben. Und das wollte ich dann öfter haben und habe es dann irgendwann kultiviert. Hab natürlich dann gemerkt erstmal, dass es was anderes ist, damit auch noch seine Brötchen zu verdienen und vielleicht einen Haushalt zu begründen und eine Miete zu zahlen. Und naja, hab dann erstmal eine Lehre gemacht bei einer großen deutschen Bank.
Das hat man als Eltern gern. Und das ist auch sehr sinnvoll, dass man drauf guckt, dass der Bub wenigstens was Vernünftiges lernt, wenn er schon so Flaues im Kopf hat und womöglich Schauspieler werden will, wo viele berufen und wenige erwählt sind.
Sie scheinen meine Eltern sehr gut gekannt zu haben. Das waren mich.
Ich bin selber Vater.
Das waren fast genau Ihre Worte.
Aber das hat sehr funktioniert und dann ist man, glaube ich, auch wahnsinnig stolz. Das ist dann doch schon toll, wenn man da als Eltern im Parkett sitzt und sagt, das ist mein Bub.
Die waren sehr stolz, ja. Die sind mir auch an jedes Nest, sind die mir hinterher gegurkt. Und meine Eltern haben keinen Führerschein. Also die haben sich echt immer in irgendwelche verdreckten Regionalexpresse gesetzt und sind dann da irgendwo hingejökelt. Wie süß ist das denn, bitte?
Tja, so und sind Eltern.
Eben, so ja. Sind Eltern.
Also das kann ich nur unterstützen.
Zumindest meine.
Und unterstreichen, also tue ich auch.
Sehr gut.
Im Zweifelsfall.
Sehr gut.
Ich mache mit meinem Sohn sogar Fallschirmspringen, wenn es sein muss. Gell?
Oha.
Also das zeigt doch...
Nur nicht die Bodenhaftung verlieren.
Ja, wozu Eltern in der Lage sind. Aber irgendwann kam dann doch das Fernsehen zu Ihnen. Wie kam das denn? Aus dem Bremerhavener Theater ins Fernsehen. Das ist doch wirklich dann auch die Sechs im Lotto.
Ist keine zwingende Entwicklung, ja, das stimmt. Ich habe mich darum nie bemüht. Ich habe mich im Stadttheater Bremerhaven total wohl gefühlt, habe da toll gespielt, hatte super Kollegen und habe dann mit einem Kollegen gespielt, der aus Hamburg ist oder war und hatte einen Gastvertrag am Stadttheater Bremerhaven. Und der war im Hamburger Raum, so was Fernsehen und mit Castingstudios und so weiter zu tun hat, war der schon ziemlich weit vorne. Und wir haben zusammen eine Komödie gespielt am Bremerhavener Stadttheater und mochten uns sehr und haben dann eben nach den Proben oder nach den Vorstellungen auch schon mal das eine oder andere Weizenbier zusammen getrunken. Und dann hat der mir irgendwann gesagt, hör mal, ich sehe dich total auch im Fernsehen oder so. Und dann habe ich den angeguckt wie so ein gestochenes Kalb und gesagt, echt, meinst du? Habe ich mich noch nie drum bemüht. Und ja, so kam das dann. Hat er mir hier den einen oder anderen Tipp mal gegeben. Du, die suchen das und das. Und ich war gerade in Hamburg und hat mir derjenige dieses und jenes erzählt. Willst du nicht auch mal? Also sehr altruistisch. Es ist nicht so, dass der irgendwas von mir wollte, sondern aus so einer Freundschaft und aus einem Gefühl heraus, dass ich auch noch anderes machen könnte, hat er mir einfach Tipps gegeben. Und das war toll. Und ja, das zieht sich eigentlich so ein bisschen wie ein roter Faden seitdem durch mein Leben, dass ich mich nie gierig oder ehrgeizig verkrampft auf irgendetwas eingeklinkt habe, was ich dann unbedingt wollte, so monomanisch fast, sondern dass ich immer so hab kommen lassen, dass ich immer bereit war und offen für alles. Und das ist ganz schön. Das ist, glaube ich, eine Gnade irgendwie, das habe ich jetzt nicht irgendwie antrainiert. Aber es war bei mir jetzt nie so, dass ich so Ehrgeiz zerfressen oder auch immer so sehr neidisch gewesen wäre, missgünstig und so, sondern dass ich immer eigentlich, sprach eben schon vom Rosinenpicken, mit dem zufrieden war, was ich so gerade machte. Und ich wäre auch liebend gern noch eine weitere Spielzeit am Stadttheater Bremerhaven geblieben und entdeckte dann aber das Medium Fernsehen und auch vor der Kamera zu stehen und habe dem dann auch ganz schnell viel abgewinnen können. Und es war einfach auch mal wieder was anderes. Und dieser Wechsel tat mir dann wiederum auch gut.
Jetzt könnte man ja sagen, Könner setzen sich durch.
Da gebe ich die Hoffnung auch nicht auf, dass das so ist. Und ich würde das noch erweitern um den zweiten Satz, Nicht-Könner setzen sich nicht durch. Das schwingt dann zwar schon mit bei dem Satz, Könner setzen sich durch, aber ich würde es doch gerne einfach nochmal formuliert haben. Allzu häufig hat man das Gefühl, dass gerade der zweite Teil im Fernsehen nicht stimmt. Aber ich glaube, auf Dauer wird das so sein. Es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Stars und Sternschnuppen.
Und Leute, die es können und die es halt nicht können. Und wo das dann sehr schnell zu Ende geht. Oder aber in einer Einbahnstraße endet. Jetzt müssen wir doch über eine Figur sprechen, die Sie höchstwahrscheinlich nicht mehr ertragen können. Und über die Rolle, die Sie 10 Jahre gespielt haben, wollen wir doch noch ein kleines Wort verlieren. Stromberg. Ach, Stromberg, ja, ist ein, wer es immer noch nicht weiß, ist ein höheres Mitglied oder mittleres Management einer Versicherungsgesellschaft und ist ein Ekel. Dieser Stromberg ist aber eigentlich ein ganz armes Schwein. Einer, der sich ständig in den Vordergrund drücken muss, einer, der ständig auffallen muss durch irgendwelche Fehltritte unter die Gürtellinie, einer, der eigentlich einem nur leid tun kann. Wie schafft man es? Ich stelle immer diese Wie-Fragen, aber das hat mich, ich habe mir jetzt gerade wieder einen Großteil der Folgen angeschaut. Wie schafft man es, diese Tragik, diese tiefe Tragik dieses Menschen über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten? Der macht ja immer nur Faxen und ist darunter ein unglaublich einsamer, verstörter Mensch. Wie schafft man, haben Sie das hingekriegt?
So ist es, so habe ich die Figur auch gesehen. Und Ralf Husmann, der ja unser Hauptautor war, hat den schon ziemlich so als Ekel und Arschloch geschrieben. Und ich habe mich dieser Figur, so wie ich es auf dem Theater auch gelernt hatte, Stichwort Theater ist eine gute Schule, dialektisch genährt, nämlich von der anderen Seite. Und dachte irgendwie, als Arschloch ist er geschrieben, der muss ich ihn als Arschloch nicht spielen. Und habe dem eben versucht, so eine andere Seite noch zu geben, dass er diese Unglaublichkeiten, die er da von sich gibt, dieses latent Fremdenfeindliche, dieses Misogyne und immer sehr egozentrische und so weiter, kann man ja auch mit so einem Lächeln sagen und eigentlich mit so einem heiteren Ausdruck, wo man irgendwie denkt, ach guck mal, eigentlich möchte man den auch so in den Arm nehmen, aber gleichzeitig auch in den Hintern treten. Da das aber physikalisch fast nicht möglich ist, muss man sich für eines entscheiden. Und die veröffentlichte Meinung hat sich dann sehr schnell darauf verständigt zu sagen, Stromberg ist ein Arschloch. Aber diejenigen, und Sie haben es gerade super beschrieben, die genauer hingeguckt haben, haben hinter dem dann aber letztlich auch nur so einen Schrei nach Liebe und nach Mensch, ich möchte einer von euch sein, entdeckt. Ja, das war mir einfach wichtig, da ein Mensch, also ihn ernst zu nehmen in seinen Nöten und in seinem Fettnäpfchentum. Und ihn nicht vorzuführen. Es wäre so leicht gewesen, den im Brechtschen Sinne einfach mich so daneben zu stellen und zu sagen, guck mal, das ist mein Stromberg. Das wäre auch sehr eitel gewesen. Guck mal, wie virtuos ich den spiele. Guck mal, was ich euch an dem Stromberg jetzt wieder übers Menschsein und über euch oder über die Versicherungswirtschaft oder was weiß ich erzähle. Nee, ich wollte Stromberg sein, wenn ich ihn gespielt habe und wollte ihn eben nicht als Sketchfigur missbrauchen, sondern aus ihm tatsächlich jemanden aus Fleisch und Blut machen. Und so wie Sie das beschrieben haben, scheint mir das ja gelungen zu sein, weil sonst hätten Sie es ja gerade anders beschrieben. Das ist natürlich schön.
Nee, weil wir diese Strombergs kennen wir. Ja. Das sind so die Vorpreschen und mit 100%iger Sicherheit sowas von daneben landen, ja, dass man schon wieder sich fremdschämt und sagt, Junge, hättest du doch den Mund gehalten. Und das zeigt natürlich auch die sehr sensible Regie bei den ganzen Folgen. Man sieht ja immer dann, wie das auf die anderen wirkt, die ja dann alle betreten zu Erden blicken, weil das wieder so schlimm ist. Jetzt meine Frage wäre, so lange so eine Rolle zu spielen, dann noch ein, auch noch auf der Leinwand, auch der Film ist ja letztlich nicht ein Summary der Highlights der Serie, sondern ist nochmal ein völlig neuer Plot und eine völlig neue Ansatzweise hin auf diese Figur. Über solche lange Zeit dieses durchzuhalten, ohne jetzt Ermüdungserscheinungen zu zeigen, was wir bei vielen Serien so haben, wo dann wirklich nichts mehr geschieht. Jetzt bei Stromberg ist das so, dass es immer so verschiedene Facetten gegeben haben. War das nicht enormer Stress, über Jahrzehnte sowas zu machen?
Im Gegenteil. Also ich muss sagen, dass es mich viel mehr gestresst hätte, wenn man all dieses nicht erzählt hätte. Und wenn es tatsächlich immer nur so eins auf der Stelle treten ist. So eine Figur wie Derek zum Beispiel, wo man 30 Jahre lang in Variationen so Sätze sagt wie Frau Böttcher, wo waren Sie denn gestern zwischen 18 und 20 Uhr? Das würde mich stressen. Und so war eigentlich fast jeder Drehtag, auf jeden Fall aber jede Staffel, eine neue Herausforderung, weil der Stromberg so schön horizontal erzählt war. Er hat sich entwickeln dürfen und das finde ich so unfassbar wichtig und das tut deutscher Serie gut. Und das haben wir mit dem Stromberg eben auch gemacht. Wir haben dem bei vielem zugesehen, also der Fan wird wissen, wovon ich spreche. Wir haben zugesehen, wie er verheiratet war, wie er sich hat scheiden lassen, wie er ausgezogen ist, wie er in seinem Büro geschlafen hat. Wir haben seinen an Demenz erkrankten Schwiegervater kennengelernt, der war nämlich auch im Büro. Dann haben wir verfolgt, wie er über viele, viele Folgen die Jennifer aus der eigenen Abteilung anbaggert. Das durften wir alles erzählen. Ich glaube, dass das einer Figur wie dem Derek beispielsweise auch gut getan hätte, war aber ehrlicherweise eine ganz andere Zeit. Und ich glaube, gerade das mochten die Deutschen, dass man über diesen ganzen Background eben nichts erfährt, sondern dass es hier wirklich nur um diesen Mord an diesem Münchner Großindustriellen ging und man von dem ganzen Schnickschnack sonst nichts hört. Ja, kann ich auch verstehen. Ist eine sehr stringente Erzählweise. Damals mussten auch nur 60 Minuten angefüllt werden. Tatort dauert 90 Minuten. Oder ja, wird dann ganz viel Privates erzählt. Und er war halt Alkoholiker. Und dann gibt es noch die unerzogene Tochter, mit der er nicht zurechtkommt.
Und die Schwiegermutter, die Krebs hat.
Selbstverständlich. Krebs ist immer gut im deutschen Film. Und dann fragt man sich natürlich irgendwann, wo bin ich immer noch im Krimi? Also Spannung erzeugt das gerade nicht. Okay, ich erfahre was über den Kommissar. Interessiert mich das? Nein. In einer Sitcom, oder war ja eigentlich keine Sitcom, aber in so einer Weekly, in so einer komödiantischen wie Stromberg, kannst du das prima machen. Da mussten wir nur 27 Minuten erzählen. Und ja, ist halt auch ein anderes Genre. Da verzeiht man sowas. Oder im Gegenteil, also in meinem Fall muss ich sagen, war das wichtig, damit eben, das war ja Ihre Frage, bei mir keine Ermüdungserscheinungen aufkommen. Hinzu kommt, dass wir nicht den Fehler gemacht haben, jedes Jahr eine Staffel zu drehen mit 24 Folgen, sondern wir haben im Schnitt alle 2 Jahre eine Staffel mit 8 Folgen gedreht. Und da passierte es dann, dass alle 2 Jahre, wenn es dann auf einmal wieder hieß, Stromberg kommt zurück, sowohl eine Bild-Zeitung als auch eine Frankfurter Allgemeine oder Süddeutsche sich gemeinsam freuten, Stromberg ist wieder da. Und das heißt im deutschen Feuilleton auch nicht oft.
Jetzt haben Sie mit Stromberg Schluss gemacht, sicher sehr sinnvoll, bevor es wirklich ermüdend für alle Beteiligten ist, weil Husmann hat auch nicht so unendlich viel Kapazitäten, jetzt dann noch die 399. Folge zu machen. Wann war das absehbar, dass Sie gesagt haben, lass es jetzt gut sein?
Es gibt ja diesen schönen Satz, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Und in unserem Falle, ja, hätten wir eigentlich dann schon nach der ersten Staffel aufhören müssen. Weil da hatten wir das als Ensemble das Gefühl, das ist ganz toll, was wir hier machen. Dieses mit der Kamera spielen, sich der Kamera bewusst sein. Diese Texte, die wir hier sprechen dürfen. Das Ensemble war auch mit so glücklicher, selten glücklicher Hand zusammengecastet. Wir haben uns alle so super verstanden, dass wir irgendwie dachten, das kann gar nicht besser werden. Und wenn ProSieben das jetzt in der Programmierung irgendwie versemmelt, dann kommt es nicht zu einer zweiten Staffel, aber es ist gar nicht schlimm, weil das fühlt sich sehr, sehr toll an, was wir hier machen. Also in Gottes Namen, wenn es jetzt nicht weitergeht, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Dann kam eine zweite Staffel, eine dritte, eine vierte und eine fünfte. Ich hatte immer Angst vor jeder Staffel, dass die Bücher jetzt nicht abermals so gut sind wie in der vorherigen Staffel, eine unbegründete Angst, weil Husmann und seine Jungs und Mädels das Niveau halten konnten. Und ja, und dann kam der Kinofilm. Was soll denn danach noch bitte kommen? Das würde sich sehr merkwürdig anfühlen, schon stilistisch nach einem Kinofilm wieder zurück ins Fernsehen. Klar kann man das machen, fühlte sich für mich aber nicht gut an. Und das ist so bauchmäßig irgendwie bei mir. Wenn ich jetzt gierig wäre oder Angst hätte vor der Zukunft, hätte ich gesagt, klar, der Kinofilm war ein Mega-Erfolg, die DVD verkauft sich super. ProSieben hätte, glaube ich, auch mit Kusshand eine weitere Staffel genommen. Lass uns bloß Stromberg weitermachen. Da bin ich aber ein Freund eher der Unterlassung und des Ansatzes, wir wollen die Kuh nicht so lange melken, bis sie tot umfällt, weil sie keine Milch mehr gibt, sondern wir wollen uns daran freuen, dass uns ein toller Kinofilm gelungen ist. Und der Kinofilm ist, wenn man ihn sich nochmal vor Augen führt, natürlich mit einem klaren Cliffhanger erzählt. Stromberg geht in die Politik. Und es wäre, glaube ich, ein Fest für alle Fans, zu erleben, wie er jetzt bei den Sozialdemokraten Fuß fasst oder vielleicht sogar in Brüssel irgendwann antanzt. Und
Stromberg bei den AfDlern oder so, das wäre natürlich auch sehr reizvoll.
Ja, aber so tief sinken würde ich weiß nicht, aber könnte man versuchen. Und das Kopfkino ist natürlich an dieser Stelle aufs Schönste eingeschaltet. Und ich glaube, dabei sollten wir es belassen.
Das, was Sie jetzt machen, ist sehr homöopathisch, was Sie im Kino machen. Ein Film, den ich sehr, sehr schön finde von Ihnen, weil er einfach auch auf einem ganz dünnen Grat balanciert und weil es schon so viele Filme in dieser Form gibt, ist Und weg bist du, Sie spielen den Tod, der von vielen nicht gesehen wird, von anderen dann doch wieder gesehen wird. Ist von einem großartigen Regisseur, Freidank, der schon mal einen Oscar für seinen Kurzfilm gekriegt hat und jetzt auch einen Film über nach Kafka gedreht hat. Sie suchen dann doch wohl sehr genau aus, was Sie machen und worin Sie Ihre kostbare Lebenszeit investieren.
Ja, auch. Viele denken, Annette Frier und ich hätten schon 1000 Sachen zusammen gemacht. Weit gefehlt. Und weg bist du ist der erste und bislang auch letzte Film gewesen. Also überhaupt das erste Mal, dass Annette und ich zusammengearbeitet haben. Und mit Annette zum Beispiel wollte ich immer schon mal arbeiten, weil ich ihren Werdegang verfolge und das sehr mag, was sie macht. Das war schon mal das Erste. Dann fand ich das Buch einfach großartig. Das hat mich irgendwo abgeholt, was da erzählt wurde. Ich habe mich dann rasch mit Freidank getroffen. Es war nicht einfach, einen Regisseur dafür zu finden, weil viele sind davor zurückgeschreckt, weil die das ganz, ganz schwierig fanden. Kann man das machen? Krebs.
Ein Krebs. Eben, sie leidet an Krebs und soll sterben.
Genau.
Und er soll sie holen.
Und verliebt sich dann in
und
sie.
Und verliebt sie. Also es ist eine wunderbare. Aber es gibt es natürlich schon 1000 Mal.
Absolut.
In allen möglichen Hollywood-Filmen. Auch da dann die Nuance zu finden. Jochen Alexander Freidank ist natürlich ein sehr, sehr sensibler Regisseur, der diese existenziellen Zwischentöne sehr genau ausarbeitet. Aber wie macht man das als Schauspieler, dass man sich nicht unwohl fühlt? Sie sind da in Schwarz mit schwarzer Perücke und so. Sehr merkwürdig. Was war das für Sie, für ein Gefühl, diese schwierige Rolle zu spielen?
Ich habe mir immer vorgestellt, wir erzählen hier ein Märchen, irgendwie ein mystisches Märchen. Anders kannst du sowas nicht fassen. Und ich bin immer mit dieser alten Theaterweisheit auch an jeden Drehtag gegangen. Den König spielen die anderen. Es gibt so viele Königsdramen von Shakespeare oder auch an Märchen, wo Könige ständig auftauchen. Du kannst einen König nicht selber spielen, okay? Du kannst dir diesen Hermelin überziehen und setzt dir dann irgendeine Krone aus Pappmaché noch auf. Dann behauptet man, man ist König. Aber der wird erst dadurch gespielt, wie die anderen sich ihm gegenüber verhalten. Indem sie ständig Katz buckeln, indem sie die Stimme senken und bla bla bla, was das Weitere noch mehr ist. Und mir war dann auch klar, dass ich jetzt nicht aus mir heraus den Tod spielen kann. Das ist, genauso wenig kann man sagen, ich werde von Beruf Papst. Das mussten dann die anderen eben mitleisten. Und das hat mir beispielsweise geholfen. Freidank und ich hatten zusammen mit Kostüm und Maske eine ziemlich schnelle Vorstellung davon und waren uns da lustigerweise sehr schnell überein darin, wie der auszusehen hat. Und wir wollten jetzt so ein Gerippe-Kostüm oder dass der ständig mit einer Sense rumläuft oder was der Klischees dann auch mehr sind, das wollten wir tunlichst vermeiden. Aber die Farbe Schwarz haben wir schon gesehen. Und das mit dem langen Haar, da waren wir uns auch irgendwie sehr schnell sehr einig. Das klingt natürlich nach furchtbarer Maskerade und klingt sehr schlimm nach Karneval. Dagegen habe ich dann aber immer sehr gerne angespielt und habe das eben dann nicht zugelassen oder versucht nicht zuzulassen, dass meine schwarzen Haare wie ein Vorhang sind, die mein Spiel dann zumachen, sondern ich habe dann eben damit gespielt. Das war dann einfach mein Tod. Und der Rest ist dann schlicht und ergreifend, sag ich mal so blöde, Behauptung. Dass man sich einfach selbstbewusst dahinstellt und sagt, so Leute, das hier ist mein Tod. Lebt damit.
Das Faszinierende an allen ihren Rollen ist, ob das nun der Stromberg ist oder jetzt dieser Tod in Und weg bist du oder jetzt dieser leicht verstörte Sozialarbeiter in Die Kleinen und die Bösen. Sie nehmen sich so zurück. Sie spielen nicht direkt an der Rampe. Ist das eigentlich schwierig, sich zurückzunehmen vor dem Hintergrund, dass man ja sagen könnte, ich kann jetzt großes Staatstheater machen?
Das ist, glaube ich, extremst wichtig. Ich habe eben dieses sehr selten benutzte Wort, ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch im Duden steht, Demut benutzt.
Das steht, glaube ich,
noch. Ja? Okay, Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt.
Oder ich bin nur bis, aber es ist ein wichtiges Wort.
Ich bin nur bis C gekommen beim Duden. Das ist, glaube ich, beim Spielen auch wichtig. Da habe ja eben beim Hörbuch erzählt, dass ich schon versuche, dahinter den Texten so ein bisschen zurückzutreten und mich eher zum, wie soll ich sagen, zum Mittler oder zum Vermittler, zum Darbieter des gesprochenen Worts zu machen. Das ist bei Rollen, die ich spiele, wo ich noch mit anderen Mitteln eben arbeiten muss als nur Stimme, wäre mein Ansatz da ein ähnlicher. Ich möchte nicht, dass es zu einer Christoph-Maria-Herbst-Show wird. Ich möchte fast in jeder Rolle anders aussehen. Also so, dass das transparent wird irgendwie, was ich mir zusammen mit dem Regisseur überlegt habe, was wir über die Figur erzählen wollen. Ich möchte dahinter zurücktreten ins Glied. Und deshalb hat der Beruf für mich in diesem Punkt sehr wenig mit Eitelkeit oder sich mit an die Rampe stellen zu tun. Aber auch da hilft mir die Bühne. Weil auch da, also die Theaterbühne, weil das habe ich da auch schon nicht gemacht. Und ich fand das, wenn ich das bei Kolleginnen oder Kollegen beobachtet habe, ich habe auch mein Stück am Burgtheater gesehen, also da nicht gespielt, sondern gesehen. Die standen alle an der Rampe. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Was ist denn hier los? Und das ist eine Form von Divatum. Ich weiß nicht, wie man das bei Männern nennt, aber da gibt es das auch. Das gefällt mir nicht. Das ist dann eitel, das ist selbstverliebt und das sollen dann andere machen.
Woraus schöpfen Sie, wenn man sieht, was Sie alles arbeiten? Das sind ja dicke Bücher, die Sie lesen, dann spielen Sie Rollen hier, spielen Sie Rollen dort. Was brauchen Sie, um sich diese Kreativität zu erhalten?
Ich muss schon in mir ruhen dafür, damit das, was ich tue, mich nicht kaputt zerrt oder auseinanderreißt, weil man kann sich natürlich in Arbeit auch verlieren. Man kann auch arbeiten und immer mehr arbeiten, weil sonst nichts da ist. Ich denke mal an Marilyn Monroe zum Beispiel, von der das ja bekannt ist. Die hat eigentlich nur gelebt, wenn die Kamera lief. Und der Rest ist dann, ja, Schweigen, ausgelöst durch Drogen oder Alkoholsucht oder was auch immer. Und letztlich ist es dann die Frage, wie sorgen Sie dafür, dass Sie in sich ruhen? Und die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich glaube, mir ist eine Menge in die Wiege gelegt. Ich komme, glaube ich, aus einem guten Stall, wenn ich das so sagen darf. Ich kehre vor meiner eigenen Haustür. Ich fasse mir gerne an die eigene Nase erstmal, bevor ich mit dem Finger auf andere zeige. Also will sagen, so eine innere Hygiene ist auch erstmal wichtig. Und ich gucke, dass ich gerne nach Hause komme und dass ich Menschen um mich habe, mit denen ich gerne mein Leben teile und Lebenszeit verbringe. Und das ist ein ganz wichtiges Gewicht, damit das Pendel eben nicht nur zur einen Seite ausschlägt.